So, hallo.
Hallo.
Teil 2 der Mega-Folge.
Wir schreiben immer noch den 26. Februar.
Aber 14 Uhr.
2022, aber 14 Uhr anstatt 13 Uhr.
Ja. Weil die Folge hat davor eine Stunde circa gedauert. Philipp war nur auf Toilette. Da ist die Zeit hin.
Mist. Genau.
Ja. Es ist 14 Uhr. Wir möchten heute, wie schon in der letzten Folge ein bisschen geteasert, über Gott reden.
Ne? Und die Welt.
Gott. Wichtiges Thema, ein großes Thema. Religion hat schon immer den Menschen bestimmt. Der Mensch hat auch Religion bestimmt. Religion verbindet sich auch mit Kultur. Ne?
Mhm.
Sehr interessantes Thema, wie ich finde. Sehr, sehr heikles Thema auch mit manchen Menschen. Mit manchen Menschen kann man sehr schwierig darüber reden. Und im Endeffekt ist es eben aber trotzdem ein Thema, worüber wir heute gerne reden möchten. Wenn euch unsere Meinung dazu nicht interessiert oder ihr eine ganz konträre Meinung habt, könnt ihr uns die gerne mitteilen.
Sehr
oder
gerne.
Ihr hört es einfach nicht und schaltet jetzt aus. Das ist auch vollkommen okay. Genau, wir möchten über Gott reden. Erst einmal, glaubst du an Gott, Philipp?
Nee.
Nicht, gar nicht.
Mm-mm.
Okay. Was ist Gott für dich? Also woran glaubst du nicht?
Also, Gott ist für mich jemand, der über allem steht und sozusagen Regularien oder Sachen vorgibt, die meinen Alltag bestimmen.
Okay.
Und dem ich vertrauen kann, mit dem ich reden kann.
Mhm.
Und der wie ein Tagebuch für mich ist. Also, was heißt wie ein Tagebuch? Das ist schwer zu erklären, aber nein, nicht schwer. Aber dem ich sozusagen alles sagen kann, ohne dass es jemanden erfährt. Ja. Bei dem ich sündigen kann.
Also, ja, du verstehst, wie du deine Sünden abladen kannst. Ja. Mit Gott sündigt man eigentlich nicht zusammen. Das wäre ganz schön wild.
Aber nee, ja, okay, dann habe ich es falsch gesagt. Aber du weißt, wie ich es meine.
Ja, also, das ist da kannst du deine Sünden abladen. Okay.
Ja. Also, und der mir auch so Sicherheit gibt.
Okay, aber du glaubst nicht, dass es sowas gibt.
Nein.
Okay. Ja. Also an das, was du jetzt beschrieben hast, glaube ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht. Ich finde, das ist für mich immer eine sehr schwierige Frage. Glaubst du an Gott? Also erst einmal, ich bin tatsächlich konfirmiert und ich bin dementsprechend auch irgendwie semi-kirchlich aufgewachsen. Also jetzt nicht streng kirchlich. Ich war, glaube ich, zweimal im Jahr gehen wir halt in die Kirche, so Ostern und Weihnachten, Klassiker. Und halt Konfirmandenzeit hatte ich, was eine sehr schöne Zeit war. Kann ich auch gleich noch was
zu
erzählen.
Ganz kurz zu Weihnachten. Gehe ich zum Beispiel auch nicht in die Kirche. Also es war mal so ein Ding, dass meine Eltern und ich, okay, die letzten zwei Jahre sowieso nicht, ne, wegen Covid.
Aber trotzdem Kirche war.
Echt?
Kirche war.
Oh, okay, krass. Nee, also ich war seit den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, gehe ich immer nicht in die Kirche. Es war immer so, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, mir Sachen anzuziehen und loszusteppen. So. Das war wirklich, deswegen bin ich nicht in die Kirche gegangen, also ohne Witz. Und für Kinder ist es halt auch langweilig. Also man singt halt so Lieder und geht durch die Kälte und geht danach wieder nach Hause und das war's so.
Ja.
Ja.
Ja, also meine Meinung zur Kirche und so hängt auch ein bisschen zu meinem Bild von Gott so ab.
Mhm.
Ich finde nämlich nicht, dass Gott jetzt irgendwie ein Mensch ist oder irgendein Wesen, was irgendwo in der Wolke sitzt und von da Blitze wirft und sowas. Oder irgendwas reguliert und eingreift, sondern für mich ist Gott und auch Religion, unabhängig von welcher Gottheit wir jetzt reden, also das Konzept von Gott ist für mich eigentlich eher so ein Konzept der Intersubjektivität.
Bitte?
Das heißt, dass ich praktisch finde, dass Gott mehr die Bindung zwischen Menschen ist und auch die Bindung zu sich selbst irgendwie.
Mhm.
Das heißt, Gott ist für mich, zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Kirche gehen, dann denke ich nicht, dass ich da jetzt hingehe, um irgendwie zu jemandem zu sprechen, sondern dass ich da hingehe, um dort Menschen zu treffen, die da die auch das, hingehen, um Menschen zu treffen. Mhm, das heißt, ich glaube praktisch daran, dass es dass dieses ganze Göttliche eigentlich
in Hintergrund gerät.
Das ist, was Menschen so zusammenbringt. So.
Aber dann
und dass das, was da dann, wenn die Menschen zusammen sind, passiert, dieses Singen, dieses Zusammenbeten, dieses...
Aber bringt einem dann Gott zusammen oder die Kirche?
Der Gedanke an Gott bringt einen zusammen.
In die Kirche.
In die Kirche. Und die Kirche ist praktisch, sehe ich, als so einen, ne, festgelegten Ort, wo gesagt wird, gut, wenn wir alle dieses, ich nenne es mal, göttliche Gefühl haben wollen, also dieses Gefühl von dieser Intersubjektivität, dass wir uns zusammensetzen, dass wir zusammen sind, dass wir, das ist ja eigentlich das, was menschlich ist, dass man zusammen sich findet und zusammen Dinge tut. Eigentlich, was haben Menschen früher gemacht? Menschen haben ganz, ganz früher haben die gejagt und gesammelt und sich dann meistens zu irgendwelchen Mahlzeiten oder sowas getroffen. Und dann wurden halt Geschichten erzählt, es wurde Musik auf irgendwelchen einfachen Instrumenten gebracht. Und das ist ja eigentlich das, was ich als Menschsein irgendwo empfinde, dieses wirklich ganz natürliche Menschsein.
Ja.
Und das ist für mich eben Religion und Gott auch irgendwo, dieser Grund, zusammen Mensch zu sein. Und es wurde sich halt da so ein bisschen auf einen Ort praktisch geeinigt, wo man das immer erfahren kann.
In der Kirche.
In der Kirche. Aber ich finde auch, dass, es heißt ja auch mal, Gott ist überall, nicht nur in der Kirche, dass man eben, das passt auch in mein Bild so ein bisschen rein, weil man eben dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche, was ich als Gott eben irgendwo so sehe, dieses Erleben von menschlichen Dingen, dass man das ja überall haben kann. Ja, man kann sich am Strand zusammenfinden, man kann sich in der Stadt zusammenfinden, man kann sich zu Hause bei jemandem zusammenfinden und man kann dort einfach Mensch sein.
Und du meinst, deswegen braucht man nicht diesen Ort von Kirche, um das zu machen, wenn man das machen möchte.
Aber wenn man jetzt gerade nicht weiß, wohin, und das ist auch, finde ich, ein sehr großer Faktor,
warum Religion wichtig ist. Aber dann gehe ich nicht in die Kirche.
Nee, aber wenn du gar nicht mehr weißt, wohin.
Dann bleib zu Hause.
Wenn du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlst, wenn du dich bei deinen Freunden nicht mehr wohlfühlst, dann kannst du, finde ich, und das ist irgendwie das Schöne, immer in die Kirche gehen. Und auch wenn du da jetzt nicht irgendwie von Gott berührt wirst oder so, oder irgendwie mit dem Pastor sprichst oder so, hast du da immer die Möglichkeit, dich still hinzusetzen und einfach bei dir zu sein. Aber du hast auch immer die Möglichkeit, mit Menschen zu reden. Du hast da immer jemanden, ob es jetzt der Mensch ist oder ob du einfach mit dir selber redest, also praktisch zu Gott redest, was du meintest, wo man die Sorgen abladen kann. Das kann man immer machen. Und wenn man nicht mehr weiß, wohin, kann man immer in die Kirche gehen.
Ja.
Und das, finde ich, ist das Schöne an Religion. Das ist einem, und auch das Wichtige, dass es eben einem Menschen, der daran glaubt und der das möchte natürlich, immer die Möglichkeit gibt, etwas zu tun. Immer nie, man ist nie so lost irgendwie.
Mhm.
Weil man kann sich immer sagen, gut, ich kann praktisch, in Klammern, also in Anführungsstrichen, zu Gott reden, auch wenn es da jetzt niemanden gibt, meiner Meinung nach, jeder kann glauben, was er möchte, aber meiner Meinung nach gibt es halt niemanden, der da jetzt irgendwie groß regelt oder so. Aber wenn man halt einfach daran glaubt und daran denkt und mit sich selbst so ein bisschen ins Gespräch kommt, kann man viele Probleme lösen.
Ja.
Einfach drüber nachzudenken.
Das stimmt auf jeden Fall.
Das entlädt total viel von so Spannungen. Das ist genauso, wie wenn man traurig ist. Ich schreibe gerne, wenn ich traurig bin über irgendwas, schreibe ich gerne Briefe, so an mich selber.
Oha.
Und schreibe dann eben da rein, was mich gerade so bewegt und so und was so Sache ist und so. Und ich weiß, das wird nie jemand lesen so. Und ich lese es auch eigentlich nicht nochmal. Aber allein dieses, das geschrieben haben und das,
tut
das irgendwo abgeladen zu haben, tut halt einfach gut. Und ich glaube, dafür ist auch Gott, kann auch Gott da sein.
Aber
und dass in Gott auch irgendwo dieses, in der Zwischenmenschlichkeit, ich kann auch, wenn ich jetzt nicht mit mir selber reden möchte oder mit mir reden kann, so dann kann ich auch immer zu Freunden kommen. Und diese Verbindung zu Menschen, diese Fähigkeit, zu Menschen eine Bindung aufzubauen, das ist, finde ich, das, was Gott ist.
Hattest du in der Schule Philosophie oder Religion?
Beides.
Beides?
Aber nicht gleichzeitig. Ich hatte sehr, sehr lange Philo.
Und du warst...
Was? Also
weiter?
Bis zur 9. hatte ich Philo oder so. Nee, bis zur 10. hatte ich Philo. Und dann haben die irgendwann, sonst war viel immer so nicer Unterricht mit so ein bisschen Labern und so und diskutieren. Und da war die 10 von 10, während die in Religion irgendwie viel lernen mussten und so. Ja. Und dann haben die auf einmal angefangen, dass man in Philo lernen musste. Habe ich gar nicht mehr gefühlt, den Vibe. Und dann habe ich gesagt, gut, ist Quatsch. Und dann muss man irgendwelche kantschen Thesen oder so eine Scheiße. Habe ich gesagt, gut, zur Oberstufe wechsle ich.
Kantische Fragen.
Ja, oder sowas.
Ja.
Oder irgendwelche imperialistischen Ansichten von irgendwelchen Leuten oder was auch immer. Und dann habe ich halt gesagt, gut, ich wechsle auf Reli.
Ich habe Reli nie gefühlt.
Und das war in der Oberstufe, fand ich Reli sehr gut. Sehr, sehr gutes Fach, finde ich, in der Oberstufe. Weil das war zumindest bei uns sehr viel diskutieren. Auch über Gott reden. Es gab auch zum Beispiel
ich glaube, diese beiden Fächer sind sehr lehrerabhängig.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, die sind also auch sehr ähnlich in der Oberstufe.
Das kann sein. Das, ja, stimmt, das ist schon viel so gottesähnlich und so, ja.
Und was ist der Mensch und sowas? Das ist ja auch eine religiöse Frage eigentlich. Und dann gab es zum Beispiel...
Das ist eine Grundsatzdiskussion.
Auch, ja, wir hatten auch die Theodizee-Frage, das ist praktisch, glaube ich, die Frage...
Okay, das kann ich nicht.
Das ist die Frage, ob Gott existiert oder sowas. Oder nee, man stellt, wenn man die Theodizee-Frage stellt, dann stellt man Gott auf den Prüfstand. Das heißt, man versucht zu beweisen, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt. Da haben sich viele große Leute schon dran versucht, ne? Zum Beispiel Feuerbach, ich glaube Ludwig Feuerbach hieß der Dude, der hat da seine Meinung zugegeben.
Mhm.
Der hat eben auch so das gesagt, was ich immer irgendwie so ein bisschen gefühlt habe, dass der eben zum Beispiel meinte, dass Gott eben, wenn ich zu Gott rede, dann gehe ich praktisch in eine Meditation mit mir selber. Und auch wenn ich keine Antwort höre, allein dadurch, dass ich Dinge überdenke, durch Beten, durch mit Gott einfach in Kontakt stehen, dadurch lösen sich die Probleme praktisch. Ich könnte es auch mit einer inneren Meditation, dass ich mich einfach hinsetze, einfach drüber nachdenke, aber dadurch, dass ich praktisch zu jemandem in meinem Kopf reden kann, dadurch wird mein Problem besser. Und deswegen gibt, er hat gesagt, es gibt Gott nicht, aber es ist gut, dass man denkt, dass es ihn gibt, weil man dadurch viel lösen kann.
Den Gedanken verstehe ich. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin jemand, der zu diesem Thema grundsätzlich ziemlich wenig zu sagen hat.
Ja, das ist hier ein bisschen Monolog ausgeartet.
Ja, also, aber weiß ich nicht, weil es ist so, ich würde niemals jemanden verurteilen, der irgendwie an irgendwas denkt oder ähnliches. Also ganze religiöse Kram.
Nee, jeder soll denken, was er will.
Ja, auf jeden Fall. Also da will ich niemanden verurteilen. Aber ich muss sagen, so richtig nachvollziehen kann ich es trotzdem nicht. Also es ist so ein bisschen... Ja, weiß nicht. Natürlich, das ist ja
fremd.
Das ist ja, erstmal ist es komplett fremd. Außerdem ist es ein Erziehungsding. Also wenn du damit großgezogen wirst, dann ist das natürlich was ganz anderes. So, dann ist das ja in deinem Blut, dann, wie gesagt, du wächst damit auf. Aber, boah, wenn man, es gab Gott sei Dank noch nicht viele, aber wenn man so Religionskriege sich mal anguckt, das ist ja das Schlimmste, was es überhaupt gibt.
Es gibt ja jetzt auch gerade einen, im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob, nee, der ist mittlerweile schon ein bisschen wieder am Ausläufen, aber der mit dem IS, der war vor Jahren ein bisschen sehr, sehr krass, Alter. Ne?
Ja, also wirklich, und da wird einem erst so bewusst, was diese ganzen Gedanken von diesen Leuten, die halt an irgendwas denken, wie weit das gehen kann. Ja. Also was das für Ausmaße haben kann, dass Leute an jemanden so doll glauben, dass sie halt damals, als diese ganzen Anschläge waren, wurde immer das Wort Kopfwäsche benutzt. Und ich finde, das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil...
Gehirnwäsche, glaube ich, ja.
Was?
Gehirnwäsche,
glaube ich. Gehirnwäsche, ja, von mir ist auch so.
Der Friseur wäscht den Kopf. Klasse, ja.
aber ich glaube, das trifft es ziemlich gut, weil... Ja, das ist so weit weg für mich irgendwie.
Ja.
Es gab auch oft diese Fälle, ne, was heißt oft, aber es gab dann zu dem Zeitpunkt, das war so 2016 plus minus, wo diese Anschlagszeit so extrem war, ne?
Charlie Hebdo und sowas auch alles.
Genau. Ja, auch mit Paris, mit Berlin, mit Berlin, mit München, darüber hatten wir letztens schon mal kurz geredet. Das war auch die Zeit, wo auch viele Leute, die so, na, wahrscheinlich waren sie nicht normal, dann im Endeffekt, aber die sind als normale Menschen, ohne dass sie an...
Na, das, ich
formuliere das ja falsch, aber die haben vorher an nichts geglaubt, haben dann, wieso auch immer, eine Gehirnwäsche bekommen oder wollten halt unbedingt dem IS beitreten oder ähnliches und sind dann halt zu solchen Gläubigern geworden.
Aber ich glaube, das ist immer ein Syndrom fehlgeleiteter politischer Erziehung, religiöser Erziehung. Weil, also, ich glaube, jede Religion...
Ja, aber dann, damit diskriminierst du ja sozusagen die Religion. Du kannst ja jemanden nicht richtig religiös erziehen.
Doch.
Nee.
Ich finde schon. Also wenn du... Ich finde, ein Teil von religiöser Erziehung muss immer, gerade in einer heutigen, modernen Welt sein, dass es noch andere Religionen gibt und dass die auch cool sind.
Mhm. Damit wertest du.
Aber dass man... Erziehung ist immer Wertung. Erziehung ist immer Einbringung von Werten in Menschen. Was ist Erziehung?
Ja, ja, du wirst erzogen, okay.
Lügen ist schlecht. Du wertest Lügen als schlecht. Lügen ist nicht immer schlecht.
Okay, ja, aber du... Also ich bin der Meinung... Ja, dann haben wir eine andere Definition von guter religiöser Erziehung.
Ja.
Weil ich bin der Meinung, dass gute religiöse Erziehung nicht darauf basiert, also meiner Meinung nach basiert das darauf, dass man einfach sagt, okay, theoretisch sagst du als Elternteil, yo, ich denke so und so.
Ja.
Das gibt es auch. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Do what you want.
Ja, ja. Aber das ist nicht gut, das ist nicht schlecht.
Ist auch gefährlich.
Wichtig, ist wichtig, weil sobald du sagst, nur eben das, was du? Wir machen, ja, man muss sagen, das ist auch cool, meinte ich im Sinne von, das gibt es auch und das okay. Könnt ihr auch machen.
Ja, das ist ein auch, großer Unterschied.
Ja, so, aber ich finde, religiöse Erziehung entsteht ja, also ist bei mir zumindest, glaube ich, nicht viel von meinen Eltern gekommen. Also ich wurde halt immer mal mit in die Kirche genommen und so.
Atheisten, das ist wahrscheinlich alle.
Nee, ja. Meine Eltern sind halt auch kirchlich, aber jetzt genauso kirchlich wie ich, glaube ich, also kaum. Aber da ist man halt immer mal so zum Gottesdienst gesteppt und dann gab es halt so Kindergottesdienste und so und da passiert, glaube ich, vor allem religiöse, ich
würde nicht Erziehung
nennen, sondern Leitung nennen. Ja, weil so Kindergottesdienste und dann später Konfirmandenunterricht und sowas. Und auch vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel
islamische... Sorry, du bist konfirmiert, ne?
Ja.
Das meinst du von
mir? Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel und auch getauft, das ist Grundlage für Konfirmation.
Echt?
Ja.
Ah, krass.
Und also mit der, nochmal um das kurz aufzuwerfen, mit der Taufe so. Sagen im Endeffekt deine Eltern gut, er soll kirchlich, weil das passiert ja meistens schon als kleines Kind.
Das meine ich.
Du kannst dich in jedem Alter taufen lassen.
In jedem Alter?
Ja.
Okay.
Es gibt kein Taufmaximalalter. Und das ist eben praktisch das erste Jahr zu Gott. Da sagst du, gut, ich möchte religiös sein so, und ich möchte an Gott glauben. Und dann gibt es die Konfirmation nochmal, zumindest ist es in der evangelischen Kirche so. Da sagst du, da konfirmierst du, also konfirmare heißt bestätigen, ist Latein. Und da bestätigst du praktisch nochmal, dass du wirklich auch zu Gott gehören möchtest. Und das passiert halt meistens in einem Alter von 14 bis 16.
Aber hat das irgendwie eine Vorgabe?
Nein, ich glaube nicht. Also du kannst auf jeden Fall in jedem
Alter... Weil die meisten machen das ja anstatt einer Jugendweihe.
Ja. Das hat sich so eingebürgert, aber theoretisch kannst du in jedem Alter getauft werden und auch in jedem Alter konfirmiert werden.
Mhm.
Ja. Und zum Beispiel bei einigen, die bei uns konfirmiert waren, die waren noch nicht getauft.
Geht
und
das?
Die wurden dann, ja. Und die hatten dann Konfi-Unterricht und wurden dann kurz vorher getauft, ein paar Wochen vorher, und dann konfirmiert.
Krass.
Und das ist praktisch einerseits dein Ja zu Gott, aber auch Gottes Ja zu dir. Irgendwie sowas. So, und ich finde auf jeden Fall, dass viel religiöse Erziehung oder eher gesagt religiöse Leitung in religiösen Institutionen einfach stattfindet. Du wirst dann natürlich von deinen Eltern so das erste Mal als kleines Kind hingeschickt, aber viel passiert dort, was du...
Ja, aber das ist ja der entscheidende Punkt.
Genau, und vor allem, wenn du jetzt so in den Islam guckst...
Dieser Kühlschrank, Alter.
Ist sehr laut. Wenn du jetzt in den Islam guckst, da ist es ja meistens so, dass diese Extremisierung von Menschen vor allem in irgendwelchen Moscheen, die da halt schon von Natur aus so extrem sind, passiert.
Ja.
Und das gibt's im Christentum genauso wie im Islam, dass es eben einfach sehr strenge Kirchen gibt teilweise. Und wenn du halt in so eine gehst, vielleicht willst du einfach nur dem Islam mal gucken, ob das was für dich ist. Das ist ja auch gar nicht verwerflich, dass du auch mal andere Religionen ausprobierst.
Mhm.
So, und dass du dann eben mal in so eine Moschee gehst, mal so einen Dienst, ich weiß nicht, ob das da auch Gottesdienst heißt, aber sowas halt mitmachst, ne?
Ja.
Und dir das einfach mal anguckst, ob das was für dich ist, ob du da vielleicht glücklich mit werden kannst. Und wenn du dann halt irgendwie an die falsche Moschee zum Beispiel jetzt in dem Fall gerätst oder an die falsche Kirche oder was auch immer, dann wirst du halt, glaube ich, kann es sehr schnell passieren, dass du extremisiert wirst. Weil zum Beispiel bei uns, ich bin ja auch evangelisch, also ist ja auch nochmal ein Konfessionsunterschied zwischen evangelisch und katholisch. Katholiken sind im Schnitt, glaube ich, etwas konservativer, etwas strenger, auch mit ihrer religiösen Auslegung. Da kommt auch dieses Ganze mit keine Ehe für Homosexuelle und sowas. Das ist alles sehr katholisch, so katholische Ansichten. Mhm. Oder man kann Kinder auch mal schlagen oder sowas. Das sind so sehr katholische Ansichten. Und eigentlich alles, was man so Negatives von der Kirche hält, ist meistens, finde ich, katholisch. Aber kann auch sein, dass ich das nur sage, weil ich evangelisch bin. Und evangelisch ist meistens so ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter.
Ja.
So ein sehr entspannter Rahmen. Und der ist halt, finde ich, auch immer offener für anderes. So, und mir wurde zum Glück halt immer viel dort auch beigebracht, aber auch so generell, aber vor allem im Konfirmationsunterricht eben, dass es halt vollkommen okay ist, auch andere Religionen zum Beispiel, dass es die gibt und
okay,
sowas.
Okay, aber genau damit unterscheidet sich das zu anderen Religionen, ne? Das
muss nicht. Es gibt auch...
Naja, ja, also wahrscheinlich gibt es auch die eine oder andere Religion, die das genauso macht. Aber ich bin der Meinung, dass es viele gibt, die so sagen, no, stop, wir sind hier die Einzigen
und das überhaupt. Und das ist, finde ich, nicht religionsabhängig, sondern lehrerabhängig.
Nee, glaube ich nicht.
Es gibt auch genug Leute...
Judentum und so, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass die sagen, okay, passt auf, es gibt auch noch andere.
Doch. Das Juden... Also
Islamismus? Auch.
Ja, gibt's schon. Also es gibt da natürlich... Es gibt ja auch sehr extreme Christen, wenn du zum Beispiel jetzt, das ist schon länger her, aber wenn du jetzt an die Kreuzzüge denkst, die waren ja, gingen ja auch vom Christentum aus, da haben die Christen gesagt, so, wir sind's jetzt und wir sind die Religion und sind halt durchgegangen durch die Massen und haben gesagt, du bist Christ, oder? Und wenn die Leute Nein gesagt haben, Kopf ab, so nach dem Motto. Und das war halt gar nicht nice.
Nee, aber davon haben wir doch gerade gesprochen.
Genau, aber das hat jede Religion, hat das irgendwo in sich. Aber keiner hat es mehr als die andere, würde ich sagen. Das ist abhängig von deiner Interpretation von Religion. Und die Interpretation von Religion ist meiner Meinung nach Aufgabe von, ich nenne es mal Ältesten, also von jetzt zum Beispiel vom Pastor, von
der Gemeindepädagogik.
Genau, weil im Endeffekt ist Religion, das was von Religion so übermittelt ist, sind im Endeffekt alte Texte, sehr alte Texte.
Mhm.
Ob das jetzt die Scharia oder die Bibel oder was auch immer ist, oder die Tora, das sind alles sehr alte Bücher. Und früher, als sie geschrieben wurden, waren halt Dinge noch Standard, die heutzutage nicht mehr funktionieren.
Mhm.
Auch in der Bibel, auch in der evangelischen
ganz normal.
Bibel,
die Welt entwickelt
steht
sich.
Drin, dass zum Beispiel jetzt, wenn irgendwie eine Frau fremd geht oder sowas, dass man sie dann irgendwie steinigen soll oder sowas.
Mhm.
Das steht in der Bibel drin. Das
wir haben
heißt,
einen Break.
Nee, wir haben keinen Break.
Wir haben keinen Break.
Ich habe weggedrückt.
Oh.
Das heißt, das steht in der Bibel ganz normal drin. Aber es ist halt die Aufgabe von einem Pastor oder von einer Gemeindepädagogin oder ähnlichem, zu interpretieren, ob das, was in der Bibel steht, jetzt wörtlich genommen werden sollte oder ob man das vielleicht ein bisschen modernisieren kann.
Wer sagt das?
Das ist meine Meinung.
Das ist deine Meinung,
dass,
ja.
Dass das die Aufgabe vom Pastor ist oder von einer Gemeindeperson halt, egal in welcher Religion.
Ja, ist halt bloß die Frage, ob die Religion selbst es nicht verbietet. Zu sagen, okay, pass auf, wir sollten das auf die Zeit anpassen.
Naja, wenn eine Religion das verbietet, was, glaube ich, keine aktiv schriftlich tut.
Ich kenne jetzt nicht alle Religionen, also nicht deswegen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, keine Religion verbietet, dass man sie interpretieren darf. Und selbst wenn, muss man dieses Verbot ja auch interpretieren. Ob dieses Verbot noch zeitgemäß ist.
Ja,
so, klar. Und ich glaube, dass viel solche religiösen Kriege entstehen halt, wenn man nicht modern interpretiert. Würde ich jetzt die Bibel wirklich Wort für Wort einfach auslegen, und jedes Wort ernst nehmen, was da steht, und genauso nehmen, keinen historischen Kontext jetzt sehen, nicht sehen, dass sich die Welt seit 2000 Jahren ein bisschen entwickelt hat, und dass es halt einfach Standards gibt, die moralisch einfach anders sind jetzt, dass es zum Beispiel natürlich jetzt nicht so schön ist und nicht so ethisch ist, jetzt zum Beispiel Menschen fremd zu gehen oder so, aber dass es auf jeden Fall kein Grund ist, jemanden zu steinigen oder sowas, würde ich das Wort der Bibel oder einer jeden anderen Religion einfach wörtlich auslegen, dann hätte ich auch...
Ja, aber das machen doch die meisten.
Genau, das machen die meisten, die in den Krieg ziehen.
Ja, da liegt das Problem.
Und ich glaube aber nicht, dass das die meisten machen. Wenn du jetzt guckst, wie viele...
Nein, die meisten nicht.
Wie viele...
Aber die, die halt auffallen, die Radikalen.
Ja, die Radikalen, genau. Ja. Und das ist immer... Radikalisierung ist deswegen immer, wir kommen jetzt zum Anfang, ein Syndrom falscher Interpretation. Das war ja mein Ursprungssatz.
Mhm.
Genau. Und ich glaube halt, wenn man jetzt alles, man darf halt nicht alles, was da steht, zu ernst nehmen, sonst ist halt jede Religion ganz, ganz schwierig.
Ich glaube, jeder, selbst wenn er, wenn jemand an irgendwas glaubt, dann glaubt er ja auch noch nicht genauso wie jemand anderes, der an selber glaubt.
Nee.
Verstehe. Ja, ne? Das war logisch.
Ja. Ja.
Ist ja auch eine Interpretationssache, Auslegungssache.
Und wieder die Frage, was ist Gott? Was heißt das überhaupt? So. Und sowas ist da ja alles drin. Und sowas ist auch alles sehr wichtig, finde ich. Und ich finde aber, dass eben Religion auch einen sehr, sehr wichtigen kulturellen Aspekt hat. Weil auch wenn natürlich Religion schon viel Schlechtes gebracht hat, im Sinne von in welchen Kriegen, dann hat Religion auch schon viel Gutes gebracht. Weil Religion hat eben, gibt so vielen Menschen einen
Sinn. Sonst würden es ja nicht genug Leute machen.
Genau, und das gibt so vielen Menschen einen Sinn und bringt Kultur einfach voran. Allein was es an, zum Beispiel Bach, Johann Sebastian Bach, war sehr kirchlich und musste ganz viele Kantaten schreiben und sowas für die Kirche.
Mhm.
Das heißt, ein Großteil von Bachs Stücken wurde irgendwann mal für die Kirche geschrieben. Ja. So, und auch wenn das jetzt nicht mehr heutzutage da drin verwendet wird, der hat einfach so viele Stücke geschrieben, wurde so ein bisschen gezwungen, glaube ich sogar, und hatte das eben als seinen Job, ganz viele Stücke für die Kirche zu schreiben. Und hätte er das nicht gehabt, hätte er nicht so viel Übung darin gehabt, Stücke zu schreiben, hätte nicht so viel Möglichkeit gehabt zu experimentieren und hätte dann auch diese anderen Stücke, die nicht nur für die Kirche geschrieben sind, hätte er nicht so schreiben können, glaube ich, wie er es jetzt getan hat. Und das wäre für die klassische Musikentwicklung und die barocke Musikentwicklung sehr, sehr schlecht gewesen, weil dann hätte da sehr ein großes Stück gefehlt, weil Bach einfach sehr großer Künstler war. So, in dem Rahmen. Und auch heutzutage ist sehr viel Musik noch von Bach beeinflusst.
Wie gesagt, ich bin... Also Religion, finde ich, ist ein unfassbar schweres Thema. Ich würde sagen, es ist fast das schwerste Thema, worüber du mit mir reden kannst.
Ja.
Weil, ja, weiß nicht, es ist einfach... schwer. Sehr schwer.
Ja, das stimmt.
Natürlich gibt es kein richtig und kein falsch, aber irgendwie auch doch. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also.
Ja, das ist, aber das ist ja Diskussion. Diskussion über ein richtiges Thema ist
auf jeden Fall.
Also wenn es ein richtig, wir müssen nicht drüber diskutieren, ob 1 plus 1 gleich 2 ist. So.
Nö.
Das ist ein unnötiges Thema.
Auch, wie du, also kulturell, ja, auch was Essen und so angeht, ne? Das ist auch... Im Profisport,
ja,
bei den großen Sportarten, also jetzt mal nur Basketball und Fußball genannt, sind die heißen Phasen im April, Mai so.
Mhm.
Das bedeutet, da sind Playoffs und oft auch Finals, Finals, whatever. In diesem Sport sind viele, ich weiß, wo macht man Ramadan?
Islam, glaube ich.
Okay, ja. Also sind viele aus dem, auf jeden Fall viele Leute vertreten, die Ramadan machen.
Ja.
In beiden Sportarten. Und die haben ihre Höchstleistung zu dieser Zeit. Das ist, also statistisch gesehen, ne? Also durchschnittlich gesehen. Das ist eigentlich, wenn du darüber nachdenkst...
Die essen den ganzen Tag nichts und sind trotzdem...
Kompletter Quatsch.
Ja.
In der NBA zum Beispiel, weiß ich, gibt es einen... jetzt fällt mir der Name nicht ein, perfekt. Der... Wirklich, der beschreibt das auch... Ich glaube, der hat sogar... Hat ein Buch darüber geschrieben oder so, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall... Habe ich mal in einem Interview von dem gehört, so, yo, der isst halt for real den ganzen Tag nichts. Man muss dazu sagen, die Spiele sind oft abends, das bedeutet, er kann kurz vor dem Spiel dann noch was essen. Ja. Sobald die Sonne untergeht, darfst du ja wieder. Die fangen dann meistens so 20 Uhr an oder so, aber es bringt dir halt auch nichts, eine Stunde vorm Spiel dir haufenweise irgendwas reinzufeuern, weil dann bist du halt voll. Also das bringt dir auch nichts. Aber. Ich finde das unfassbar krass, dass die, wenn die sozusagen nichts, keine Nährwerte den Tag über aufnehmen, so viel Energie haben, so krasse Leistungen zu bringen. Das ist unfassbar.
Also ich glaube, so physiologisch lässt sich das halt so erklären, dass dein Körper ja irgendwann anfängt, wenn du lange nichts gegessen hast und trotzdem Energie brauchst. Und wenn du auf so, bei so einem Spiel bist, großes Spiel, dann bist du ja meistens sehr unter Strom. Du hast sehr viel Adrenalin. Und wenn dein Körper kaum Energie noch hat, dann schüttet er da die letzten Reserven aus und überschießt praktisch so ein bisschen diese Reserven sogar. Mhm. Das heißt, das, so lässt sich das vielleicht physiologisch erklären. Aber ich denke, psychologisch ist das halt einfach dieses ganze Fasten und auch dieses, also im Katholizismus gibt es zum Beispiel den Rosenkranz, das ist so diese typische Kette, die man kennt, mit so Holzperlen und so einem Kreuz dran. Und jede dieser Perlen steht für irgendein Gebet. Ich weiß jetzt nicht genau was. Und es gibt ja auch im Katholizismus das Prinzip der Sünde. Das heißt, du gehst in so eine Box praktisch rein, wo auf der einen Seite der Pastor sitzt und der sieht dich nicht, aber er hört dich. Auf der anderen Seite sitzt du, kannst du reingehen und kannst halt sagen, yo, ich habe gesündigt das und das. So, und dann sagt er dir, okay, du hast gesündigt, zum Beispiel du hast jetzt irgendwie jemanden umgebracht oder so, kannst ihm alles sagen, das ist auch das Beichtengeheimnis. Die dürfen das ist noch strenger als das Ärztegeheimnis, glaube ich, die dürfen niemandem was sagen, während ein Arzt zum Beispiel, ein Psychologe darf, wenn du jetzt sagst, deinem Psychologen, ja, ich möchte die und die Person umbringen, dann darf und muss, glaube ich, auch der Arzt dieser einen Person sagen, yo, du wirst bald von dem und dem, der hat gesagt, er will dich umbringen.
Krass.
Und ich glaube, im Sündengeheimnis kann jetzt sein, dass es wrong ist, dass sie es auch sagen dürfen oder müssen. Aber ich glaube, die dürfen wirklich gar nichts sagen, wenn du da beichtest. Also Beichtgeheimnis heißt das. Und da kannst du halt deine Sünden praktisch abladen und dann wird dir gesagt, wie du diese Sünden wieder rausholen kannst, wie du dich mit Gott ins Reine stellen kannst. Dann musst du zum Beispiel manchmal den Rosenkranz durchbeten oder drei Ave Marias oder sowas.
Krass.
Und das sind halt so gewisse Gebete oder du musst dich selbst geißeln oder auf irgendwas verzichten oder sowas.
Mhm.
Und das sind halt dieses ganze Verzichten und auch dieses Fasten, was da eben ja vor allem im Islam drin ist, das ist, finde ich, glaube ich, eben einfach dadurch so Stärke bringt für die Menschen, die das machen, weil du ja, wenn du den ganzen Tag nichts isst, du hast natürlich Hunger. Und du gehst irgendwo lang und siehst so einen irgendwie leckeren Subway oder so und du hast Hunger, aber du weißt, nein, ich möchte das nicht. Und du entscheidest dich bewusst dagegen, weil du gerade für Gott, für deinen Gott fastest. So. Und ich glaube, das ist sehr, sehr empowering irgendwie, also sehr Stärke bringt, wenn du
wenn du es schaffst.
Und wenn du es den ganzen Tag schaffst, diesen Versuchungen aus dem Weg zu gehen und erst am Abend dann was isst, ich glaube, das ist so ein Triumph auch irgendwo über dich selber, dass du dann so gefestigt in deiner Eigenmeinung bist, dass du sagst, hey, ich habe das geschafft. Man ist dann ja schon stolz. Man ist
motiviert.
Ja, man ist ja als Mensch auf vieles stolz. So, auch nach dem Gym oder sowas.
Zu dem Thema, ne?
Ja.
Kennst du diese TikToks, wo so Leute halt an die Tankstelle gehen und die kaufen so eine Flasche Wodka?
Ja.
Und dann gehen sie an die Kasse und da liegen ja meistens so die Gummibärchen und so. Und dann fragen sie den Kassierer, ob da Gelatine drin ist.
Ja.
Und der Kassierer lacht sich tot, weil er will gerade eine Flasche Wodka kaufen.
Ja.
So, da sind wir wieder an dem Punkt, inwiefern, also mit wie viel Prozent bist du religiös? So, weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja.
Also,
diese Strenge der Religionsauslegung.
Oder die wägen halt dann ab.
Ja.
Was ist mir wichtiger? So, okay, Gelatine kann ich drauf verzichten, dann nehme ich halt Gummibärchen ohne Gelatine.
Ja.
Und bin dann, ja, aber bei Alkohol kannst du ja nicht, also weißt du?
Ja, ja, das ist, also einerseits kann man das natürlich jetzt inkonsequent werten, kann sagen, wenn, dann mach's halt richtig. Das ist so wie Veganer, die Lederschuhe tragen.
Ja.
Aber andererseits finde ich immer, dass man halt auch irgendwo sagen muss, gut, du scheinst nicht auf alles verzichten zu können oder zu wollen, aber ich finde gut, dass du es wenigstens versuchst, teilweise machst, ja, dass du es versuchst. Das ist genauso wie wenn man jetzt sagt, okay, zum Beispiel, ich hatte das ja eine Zeit lang, ich habe gesagt, vegan kann ich mir einfach bei mir nicht vorstellen, vegan zu leben, weil ich zu gerne Milch trinke, weil ich zu gerne Käse esse, Eier, das sind so viele Sachen, die ich einfach gerne esse.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich aber das nächstbeste und werde Vegetarier. Dann könnte man auch theoretisch, wenn man solche Leute verurteilt, die jetzt keine Gummibärchen essen, aber dafür Alkohol trinken, weil sie Muslime sind, könnte man dann genauso zu Vegetariern gehen und könnte sagen, wenn du schon das machst, dann sei doch wenigstens vegan. Dann können wir auch zu Veganern sagen, wenn du schon das machst, dann ernähr dich doch nur von Licht, so nach dem Motto. Und das kann ja, nicht klappen. Klar. Und ich finde, dass jeder eben irgendwo sein Päckchen zu tragen hat, seine
außerdem
Wünsche hat und jeder seinen eigenen Weg da braucht. Und wenn man es versucht, auch wenn man es nur zum Teil schafft, ist es immer besser, als es nicht zu machen, wenn man das machen möchte.
Außerdem bin ich der Meinung, geht es auch niemandem was an.
Nee.
Du kannst ja selbst entscheiden, wie du isst.
Ja.
So unabhängig von der Religion. Der Kassierer ist ja nicht der, der dich in dem Sinne verurteilen darf.
Nee.
In gar keinem Fall. So, wenn du Bock auf Alkohol hast, auch wenn es deine Religion nicht erlaubt, theoretisch, so.
Man kann trotzdem, ja. Und.
Aber das steht und fällt wirklich einfach, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt, aber mit der Stärke deines Glaubens.
Ja.
Also.
Und auch mit dem, also auch irgendwo mit dem Wunsch, finde ich, was man denn jetzt an diesen Glauben opfern will.
Ja.
So, man kann ja auch stark glauben und trotzdem sagen, aber hey, es gibt einfach Sachen im Leben, die möchte ich nicht missen. Und das ist auch wieder, um hier mal einen Bogen zu schließen, das ist auch wieder Auslegung von geschriebenem Wort.
Ja.
Was ist das, was da jetzt drin steht? Da steht zwar drin, ich soll kein Alkohol, ich soll kein Dietz, aber da steht auch drin, dass man alle Nichtgläubigen köpfen soll. So, wenn ich schon
wo?
Das...
In welcher Religion?
Harte These jetzt, aber ich glaube, irgendwie sowas in der Art steht im Koran drin, also Islam.
Mhm.
Deswegen auf der Basis beruhen, glaube ich, oder irgendwie, dass man alle Ungläubigen oder Fehlgläubigen irgendwie bestrafen soll, irgendwie sowas steht da drin. Und wenn man das schon nicht auslegt, dann finde ich, ist es auch okay, wenn man sagt, gut, in einer heutigen Zeit ist es einfach nicht zeitgemäß auf Alkohol zu verzichten. Oder ich möchte halt einfach Alkohol trinken. Ich bin 18 Jahre alt und ich möchte halt beim Feiern was trinken mit meinen Freunden. So. Das, man muss nicht, aber man kann. Und ich finde, das macht einen nicht zu einem schlechten Gläubigen.
Ja. Außerdem, das mit dem, mit diesen ganzen Flüchtlingen, diese Flüchtlingskrise, hat es ja jetzt auch für die religiösen Leute, die zu uns gekommen sind, nicht gerade vereinfacht, deren Situation mit der Religion zu leben.
Ja.
Egal, ob es jetzt Rechtsradikalismus ist oder auch einfach die Umstände in dem Land, also was es so zu kaufen gibt, zu essen, an Klamotten, whatever so.
Das ist eben wieder Religion beeinflusst Kultur. Und ich finde, so, man will jetzt nicht alles, man soll natürlich nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich finde, man merkt schon halt einfach kulturelle, grundlegende Unterschiede zwischen muslimischen Ländern, also vornehmlich muslimischen Ländern und vornehmlich christlichen Ländern zum Beispiel. Das sind halt, es gibt da gewisse kulturelle Standards, die aus der Religion kommen und das ist ja auch nicht schlimm.
Ja.
So. Aber es ist halt so, und wenn man dann jetzt den Kulturkreis wechselt, wechselt man auch irgendwo den Religionskreis. Man hat in jedem Land, zumindest in jedem freien Land, die Möglichkeit, jede Religion auszuleben, die man will. Es gibt ja Religionsfreiheit. Aber trotzdem gibt es ja in Deutschland vornehmlich das Christentum. Das ist nun mal die Staatsreligion.
12.
So, und wenn man dann jetzt zum Beispiel als Muslim nach Deutschland kommt, ist das halt erstmal irgendwo eine auch kulturelle Umstellung, weil es halt hier alles sehr so religiös aufs Christentum gemünzt ist und dadurch hat sich halt auch die Kultur in die Richtung entwickelt.
Auf jeden Fall.
Aber es ist ja nicht schlimm, weil durch solche Flüchtlingseinströmungen, die jetzt wahrscheinlich auch aus der Ukraine vielleicht wiederkommen, gibt es immer kulturelle Schwankungen auch.
Ich habe gelesen, dass 100.000 Leute auf der Flucht sind gerade. Ja.
Kann sein. Können auch mehr sein.
Weißt du, wie viele Einwohner die Ukraine hat?
Nein.
Okay. Anderes Thema.
Und diese kulturellen Einströme oder Einschläge, die halt durch solche Flüchtlings- oder Krisenbewegungen, will ich es einfach mal nennen, mit sich gezogen werden, die sind ja auch wichtig eigentlich für die Entwicklung eines Landes. So, und für die Entwicklung der Weiterentwicklung der Kultur so. Weil wir können ja von Menschen aus anderen Kulturkreisen immer noch was lernen und andersrum. Und das ist ja, dadurch entwickeln wir uns als Menschen weiter und wir uns als Kultur. Und dieses Ganze, was es früher gab mit dieser abgegrenzten Kacke da und deutsche Hochkultur und so, das ist kompletter Trash, weil deutsche Kultur war, oder deutsche, oder generell Kultur, war noch nie nur Staatskultur. Kultur achtet nicht auf Ländergrenzen.
Das war immer privat.
Kultur ist und immer
menschengebunden. Und das wird auch so bleiben, ja.
Und man kann ja nicht sagen, gut, hier ist jetzt die deutsch-polnische Grenze, ab hier beginnt jetzt die polnische Kultur.
Nee.
So, weil das schon sind ja die Kultur sind deswegen immer die
sind
Menschen,
da Religionen
die
es ausleben. Auch weltweit verbreitet. Ja. So.
Über und Religion und Kultur achten nicht auf Landesgrenzen. Und das ist auch alles gut und richtig so. Weil im Endeffekt ist Kultur ja das, was Menschen zusammenbringt.
Ja.
Und solange es irgendeinen Grund gibt, für Menschen zusammenzusitzen. Früher war Kultur irgendwelche Lieder am Lagerfeuer singen. Heute ist Kultur auch Museum, auch Film, auch Sprache, auch Lieder. Das sind alles Kulturelemente. Und wenn wir nach...
Eigentlich alles im Alltag.
Alles,
so.
Der Alltag, im menschliches Leben ist Kultur.
Klar.
Und wenn wir jetzt gucken, ich höre vornehmlich amerikanische Musik. Ich höre kaum deutsche Musik.
Geht mir genauso.
Gäbe es jetzt eine deutsche Hochkultur, wie das einige Leute propagieren, dann dürften diese Leute auch eigentlich nur in Anführungsstrichen
deutsche Musik
hören. Auch wenn es da natürlich auch kulturelle Einschläge gibt, die schon vor Jahrtausenden passiert sind. Aber dann
dürften. Aber wahrscheinlich auch fällt denen das auch einfacher als dir dann.
Ja.
Also, so weißt du?
Weil die da Bock drauf haben.
Ja.
Aber dann dürften die auch nur in Anführungsstrichen deutsches Essen essen. Nur Rotkraut und sowas.
Da sind wir wieder an dem Punkt, wie doll man es auslegt.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, es steht und fällt damit.
Also auch eine kulturelle Frage halt einfach.
Ja.
Und auch eine Altersfrage, weil ich glaube, Menschen in unserem Alter sind da einfach deutlich offener im Schnitt.
Als für Religion.
Für so offene Kultur.
Ach so, ja, und sowas. Ja, klar.
Und als halt alte Menschen. Aber es ist ja auch normal. Es war schon immer so.
Klar.
Ich meine, ich habe irgendwo mal einen Bericht gelesen oder irgendwie so ein Zeitzeugen-Dings, wo früher so von einem alten Studenten, der hat in seinem Tagebuch irgendwie geschrieben, dass er von seinem Professor an der Universität, da haben die noch auf Schiefertafeln geschrieben,
oha,
dass er irgendwie dafür angemacht wurde, dass er mit diesem neumodischen Papier da immer ankommt und mit dem neumodischen Papier schreibt und dass das sich sowieso nicht durchsetzen wird. Heute ist Papier schon zweimal überholt wieder.
Ja.
Oder dass auch früher es hieß, ja, ihr seid noch ohne Elektrizität aufgewachsen oder noch ihr seid hier schon die Neuen mit der Elektrizität.
Ja.
Das wird sich eh nicht durchsetzen. Es hieß auch, das Internet wird sich nicht durchsetzen.
Ja.
Alte Generationen halten nun mal gerne an ihrem fest. Das ist auch normal und das ist menschlich, dass man an dem festhält, was man kennt. Und wenn halt etwas Neues kommt, eine neue große Revolution, ob es jetzt Elektrizität, Internet, Papier, was auch immer ist, dann kommt man damit erstmal nicht klar. Und ich frage mich, was
aber ich glaube,
die Revolution sein wird.
Wenn du als so eine Lebenseinstellung hast, dass du gerne neue Sachen ausprobierst, beziehungsweise dich gerne von neuen Sachen berieseln lässt, dann kommst du ziemlich weit im Leben.
Ja, Offenheit bringt immer weiter.
Ja. Das ist ein Bombenschlusswort.
Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich auch jetzt sagen. Wir haben tatsächlich schon 45 Minuten durchgelabert jetzt wieder.
Du hast mehr du als ich,
es aber... Es war ein bisschen Monologfolge heute.
Das tut mir auch leid, aber ich weiß nicht, es ist einfach nicht so mega mein Thema. Das ist ja nicht
schlimm. Okay. Jetzt durftet ihr heute meine Stimme enjoyen.
Ja.
Nice. Nice. Genau, es war schön. Offenheit ist wichtig.
Safe.
Eigentlich so lässt sich die Folge zusammenfassen. Kultur, Religion ist Kultur. Kultur ist Religion.
Außerdem ist das sehr attraktiv.
Kultur kennt keine Landesgrenzen.
Nein, das ist
manchmal. Offenheit ist wichtig und Offenheit ist
attraktiv. Ah, du fasst schon zusammen.
Ja.
Okay. Also nochmal kurz, um das aufzunehmen. Ja. Also stimmst du mir dazu?
Was ist jetzt nochmal attraktiv?
Offenheit.
Ja.
Ich finde das sehr attraktiv.
Ja.
Okay, schön. Ja.
Aber ich glaube, das findet jeder attraktiv. Ich glaube, niemand...
Nein.
Cool. Aber wer mag denn verschlossene Menschen?
Stille Wasser sind tief.
Ja.
Ja, das... Ich glaube, da... Das finden sie auch viele Leute attraktiv.
So Stillheit?
Ja, nein, nicht... auch nicht... Ja, so leicht introvertiert.
Aber wenn, dann finden die Leute ja nicht die Introvertiertheit, glaube ich, attraktiv, sondern das, was sich hinter der Introvertiertheit...
Ja, deswegen meine ich ja Stille, Wasser sind tief.
Genau, aber die Leute mögen ja die Tiefe, nicht die Stille.
Doch, die Mischung macht's. Glaube ich schon. Egal, das war's auf jeden Fall für die Folge.
Bleibt offen, bleibt ehrlich, bleibt knackig. Das war unsere Folge zur Religion. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielleicht hattet ihr auch andere Meinungen. Das ist auch okay.
Ja.
Denn Offenheit ist attraktiv und ich bin ein sehr attraktiver Typ. gut, es war schön. Es war schnell. Es war knackig. Es war fluffig.
Ja, war toll. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da bin ich dann auch aus dem Urlaub wieder
da.
Ja.
Und dann freuen wir uns alle.
Bis dann. Habt ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche.
Genau.
Viel Spaß.
Dicker Schmatzer.
Tschüss. Das war ja mal die andere.